Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten 4 bis 5 Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, Audienceaufbau und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander Nebe Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast-Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcastforpros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebe Show hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Nebe.
Es gibt kaum einen Weltstar, den diese Frau noch nicht interviewt hat. Seit 27 Jahren moderiert Frauke Ludowig die tägliche RTL-VIP-Show exklusiv das Star-Magazin. Heute ist die Zweifachmutter, die in ihrer Karriere auf allen roten Teppichen der Welt unterwegs und in diversen Königshäusern zu Gast war, längst selbst ein Star, dem allein auf Instagram mehr als 330.000 Fans folgen. Im Interview verrät die Markenbotschafterin, Designerin und Hobbyschauspielerin, welcher männliche Promi sie in der Vergangenheit ganz besonders ins Schwitzen brachte, bei welcher Diva sie beim ersten Treffen gnadenlos abblitzte und warum ihr Tugenden wie Fleiß und Disziplin so sehr am Herzen liegen. Wenn du wissen möchtest, warum es für Frauke Ludowig so wichtig ist, im vermeintlich tristen Alltag auch immer das Schöne zu erkennen, warum es sie immer wieder reizt, ins kalte Wasser zu springen und wieso ihr während der Schulzeit der Spitzname Frikadellenfrauke verpasst wurde, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute, inspirierende und exklusive Unterhaltung mit Frauke Ludowig.
Die Alexander Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Nebe.
Du bist seit 27 Jahren das Gesicht von RTL exklusiv. Du bist wirklich eine der bekanntesten People-Journalistinnen von Deutschland. Kannst du dich heute noch an das erste Interview mit einem Weltstar erinnern, das du als junge Redakteurin damals geführt hast? Und wie war das damals? Wie
hast du das? Ich muss sagen, ich kann mich eigentlich an alle erinnern, ja, weil das sind natürlich prägende Sachen, die man nicht vergisst. Und da gab es natürlich auch gerade in meiner Anfangszeit viele, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass du mich heute so betitelst, dass man mich natürlich auch kennt oder viele mich kennen. Ja, das waren natürlich tolle Interviews mit den Rolling Stones, mit Kevin Costner, mit Siegfried und Roy, mit David Copperfield, also mit Madonna. Es gab ganz, ganz viele und ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ich erinnere mich natürlich an einzelne Geschichten. Also unvergessen für mich, als ich damals in den Palast in Monaco eingeladen wurde von Prinzessin Stephanie. Und diese Bilder zu sehen und diese Bilder auch immer noch im Kopf zu tragen, das ist schon toll. Also gleichwohl immer auch das Gefühl zu haben, Alex, ich bin eigentlich froh, dass ich wieder nach Hause kann in mein ganz normales Leben. Also das finde ich eben auch wichtig. Das ist für mich übrigens das Allerwichtigste bei diesem Thema People-Journalismus. Es gibt doch auch immer wieder, das habe ich auch erlebt in meiner Zeit, es gibt doch auch immer wieder Menschen in diesem Business, die versucht sind zu glauben, das ist jetzt ein Teil auch ihres Lebens, aber das ist es nicht. Man darf es einfach nicht verwechseln. Das ist etwas, was wir beobachten als Journalisten. Und das kann unheimlich viel Spaß machen und einem ganz viele Impulse und Kicks geben. Aber es ist nicht mein Leben. Also
ganz wichtig, diese Distanz auch zu bewahren, wobei natürlich, du hast ja auch wahnsinnig viele spannende Geschichten erlebt, noch viel mehr als ich, aber es ist natürlich ein, in Anführungsstrichen, süßes Gift. Man ist manchmal richtig kurz davor zu denken, wow, ne, man ist jetzt irgendwie ein Teil dieser Glitzerwelt, weil man irgendwie mit einem Weltstar in Shanghai irgendwie diniert und all dieses ganze Leben so hautnah mitbekommt. Aber ich bin, wie gesagt, ganz bei dir. Das ist ganz wichtig, da die Distanz zu bewahren, ja, und sich nicht einlullen zu lassen und irgendwie ein falsches Gefühl auch zu erzeugen.
Also ich hatte das Gott sei Dank auch nie. Ich war nie der Versuchung oder bin nie der Versuchung erlegen zu glauben, das ist jetzt auch mein Leben, Gott sei Dank nicht. Und das macht das Ganze auch, glaube ich, einfach wertvoll, dass man eben dass ich immer auch mit einer gewissen Distanz auch auf die Szene geguckt habe, in die ich dann eben zwischendurch eintauchen darf. Aber ich weiß eben doch, mein Leben spielt woanders und es ist ein ganz normales, ein bürgerliches Leben und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, die Eindrücke, du hast eben danach gefragt, die bleiben. Das sind sowohl die Paläste, in die ich tatsächlich auch rein durfte und nicht nur von draußen schauen durfte. Das waren eben Hollywood-Themen, teilweise auch Hollywood-Dramen. Und ja, ich war hinter den Kulissen bei David Copperfield und er hat mir irgendwie quasi gezeigt, wie diese ganzen Sachen funktionieren, was er da auf die Beine und auf die Bühne stellt in Las Vegas. All das sind natürlich tolle Eindrücke und tolle Sachen, aber immer auch nur Momentaufnahmen, finde ich.
Ich habe gelesen, dass du dich ja auch grundsätzlich von Prominenten nicht wirklich beeindrucken lässt. Also das natürlich ist da ein berufliches Interesse da, das muss ja auch da sein, weil man sonst seinen Job nicht gut machen kann. Aber ist das richtig, dass du auch nie ein Fangirl warst, dass du auch als Teenager dich nie so richtig begeistert hast mit Starschnitt, mit Postern, ne? Weil das ist ja das, was wir alle eigentlich kennen. Also ich war auch früher immer schon mal wilder Fan von Madonna als Teenager und da war es natürlich ganz besonders, dass ich die auch mal interviewen durfte. Und ich glaube, bei dir ist es nie so gewesen, oder?
Ja, genau. Ich war das nie. Ich war nie Fangirl. Ich hatte nie ein Idol. Ich hatte nie ein Poster in meinem Zimmer hängen und hab's auch heute irgendwie noch nicht. Also das war nie so meins. Und deshalb bin ich auch ja eher tatsächlich über den journalistischen Gedanken auch an dieses Themenfeld gekommen, in dem ich auch heute noch bin. Also ich war, ich sag mal, als wir damals uns überlegt haben, wir könnten eine Sendung kreieren, da war das Thema gar nicht klar. Dieses ganze Thema VIP, Promi, reich und berühmt, reich und schön, das haben wir uns irgendwie ausgedacht, weil wir dachten, naja, das kann vielleicht ansprechend sein für die Leute. Das wurde es eben über die Jahre auch immer mehr und das ist gut so. Aber das hätte jetzt auch, ich sage mal, das hätten auch am Ende Medizinthemen sein können oder ich weiß nicht, Wirtschaftsthemen. Also es hätte irgendwie alles sein können. Ich hatte das alles in meiner journalistischen Ausbildung und da war eben auch dieses Thema drin. Und insofern, ja, war das für mich eigentlich eher sogar ein Zufallsprodukt.
Welches war denn, wenn du zurückblickst, dein bislang unvergessliches Gespräch? Weil auch da können wir ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen ein Ranking bilden. Es gibt Interviews, die sind schön. Es gibt Interviews, die sind sehr skurril und komisch. Es gibt Interviews, die behält man einfach im Herzen, weil da wahnsinnig viel passiert, weil sich Menschen auch öffnen, weil positive Energien ausgetauscht werden. Hast du da spontan irgendwie eine Begegnung?
Also ich sag mal, das Verrückte ist ja, das ist ja wie so häufig im Leben, man blickt natürlich ganz anders auf Dinge zurück. Also man wertschätzt manche Dinge vielleicht gar nicht in der Sekunde, in der sie passieren. Das ist ja auch im Privatleben oft so, ja. Und wenn man dann zurückblickt, dann fällt eben einem erstmal ein, was man da eigentlich auch mal hatte. Also, und da muss ich immer wieder sagen, das Interview mit Michael Schumacher, das natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich das geführt habe, war natürlich logischerweise nicht absehbar, was eine kurze Zeit später ihm widerfahren würde. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, war das so intensiv und so toll und so offen und nett und gastfreundlich. Ich war bei ihnen zu Hause damals in der Schweiz. Es war einfach ganz, ganz toll. Und ich fand es auch damals schon toll. Aber es war eben jetzt im Nachgang, wo man eben weiß auch, ja, wie die Geschichte dann weiterging, ist es eben nochmal besonders. Ne? Das meine ich damit. Und ja, da gab es natürlich viele Sachen. Oder damals auch das Interview mit Siegfried und Roy. Das war weltweit, gab es nur dieses eine nach dieser Tiger-Attacke. Da hatten die beiden mich dann nach Las Vegas eingeladen. Und klar, mir war dann in dem Moment auch schon klar, das ist was Besonderes. Aber ich sag dir ehrlich, als ich dann am nächsten Morgen aus Deutschland die ganzen Titelseiten geschickt bekam, wo man dann irgendwie die beiden gezeigt hat, wie Roy versucht hat, aus diesem Rollstuhl zum ersten Mal wieder sich aufzustellen und hat sich dann so an Siegfried und mir abgestützt, da war mir noch mal mehr bewusst, wie besonders es eigentlich war, was ich da gerade bekommen habe. Ne?
Und natürlich gibt es auch Downlights, wobei das nicht immer unbedingt ein Downlight in Sachen Journalismus sein muss, weil manchmal macht es besonders viel Spaß,
verunglückte Interviews dann irgendwie auch zu erzählen. Auch da habe ich manche Geschichten in der Gala drüber geschrieben. Wenn es dann mal in die Hose ging, dann ist das Ganze drumherum viel spannender. Genau. Was hast du denn da? Ich habe gelesen, Joan Collins war zuerst nicht so dein Favorit. Du hast ja jetzt eine Wiedergutmachung von ihr bekommen.
Das stimmt,
du hast sie nochmal getroffen.
Das Interview war damals.
Und da war es.
Ja, so.
Magst du das nochmal kurz erzählen? Sie war ja wirklich eine Bitch, muss
ja,
man sagen.
Ja, die war, naja, also dieses Wort würde ich jetzt im Zusammenhang
nein,
mit einer Game
ach, du,
und
mit Augenzwinkern
einer Lady nicht verwenden, aber die war natürlich eine, ich sag jetzt mal mit Augenzwinkern, wirklich eine Zicke, die einfach einen schlechten Tag hat. Aber ich glaube, die hat einfach auch dieses Zickendasein ein bisschen, warte mal, ganz
zelebriert.
Kurz,
ja, genau. Bitte.
Ja, danke. Warte mal, ich sprich mal ganz kurz ab. Ich muss mal einmal, ist nämlich gerade
alles
so laut
gut
hier. Oh, warte mal. Kannst du die Frage nochmal stellen? Weil es ist jetzt gerade hier.
Ja, nee, also mit Joan Collins, also das, du würdest nicht sagen, dass sie eine Bitch war, sondern du hast gesagt, also es war ein Moment, wo sie das
eben
zelebriert hat.
Ich muss hier mal immer die Tür abschließen.
Du kannst auch gerne sonst.
Nee, ich muss mal immer die Tür abschließen. Ich komme immer zu welcher rein. Ich sage 100-mal, ich habe einen Podcast, bitte von 13 bis 14 Uhr nicht stören. Und immer kommt hier einer reingeschissen. Also das ist wirklich schrecklich. So.
So ist das, wenn man im Homeoffice ist, du liebe Frau.
Ja. So, also jetzt fangen wir nochmal an.
Also, nee, fang nochmal von vorne an so mit, also das mit Joan Collins. Also die war halt einen schlechten Tag gehabt, hast du gesagt, aber wahrscheinlich hat sie es auch zelebriert, diesen sie hat ja auch den Ruf der Diva, der
genau
doch manchmal eiskalten, das wäre schön, wenn du das nochmal sagst.
Joan Collins war wirklich mein Highlight in die andere Richtung, das muss ich wirklich sagen. Die ist eine absolute Diva im Film, so kennen wir sie aus dem Denver-Clan, als Denver Beast. Und ich glaube, die hat sich das einfach wirklich auch so ein bisschen zum Spaß gemacht, dieses Zicken-Image, dieses Diven-Image auch ins Private zu übertragen. Und die hat mich wirklich auflaufen lassen. Also da war in diesem Interview alles verkehrt, dass die Temperatur des Raums war zu hoch und der Sessel war zu hart und das Licht war zu grell. Und die Kameraleute waren ihr nicht recht. Es war alles verkehrt. Und dann hat sie immer total genervt. Also sie hat eigentlich gar nicht geantwortet, sondern auf so eine Frage wie, was ist eigentlich ihr Schönheitsrezept? Da hat sie mich nur fauchend angeguckt fauchte mich an und sagte so, ja, lesen Sie mein Buch, da können Sie es erfahren. Ja, also solche Sachen.
Bam.
Ja, bam, ganz genau so. Und daraus haben wir dann aber unsere Geschichte gemacht. Und das ist wirklich auch, das macht natürlich dann auch Spaß, die Geschichte genauso zu erzählen. Und das ist aber 9 Jahre her. Und dann habe ich jetzt kürzlich sie nochmal wieder getroffen. Und das war denn, da habe ich mir natürlich dann vorher auch gedacht, okay, genau das kann jetzt auch meine Geschichte werden. Nämlich, wie wird es, sie wiederzutreffen? Und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die das Interview mit mir eingefädelt haben, ihr gesagt haben, du hör mal, da gab es schon mal ein Interview und das ist aus Sicht der Reporterin ein wenig in die Hose gegangen. Die kamen jedenfalls so zuckersüß auf mich zu und so süß und freundlich und es war wirklich putzig irgendwie anzusehen. Und natürlich hat die sich nach 9 Jahren nicht mehr an mich erinnert. Also auch dieser Illusion darf man sich nicht hingeben. Aber ich glaube, man hat sie gebrieft und die war also wirklich, hat alles mitgemacht und war mega nett. Und dann war das
wunderbar
ein bisschen die Geschichte, die Wiedergutmachung. Aber es gab natürlich auch noch viele andere Sachen. Also ich habe vor Jahren mal Bruce Willis getroffen und hatte ein Interview, das sollte 6 Minuten lang sein, wie das ja oft bei Hollywood-Stars so ist. Und dann habe ich irgendwie so 2 Eingangsfragen gestellt, so ein bisschen Geplänkelfragen. Und in diesen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie langsam Bruce Willis spricht. Ein ganz netter Mann. Aber
ich hab ihn auch mal. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Sehr leise und sehr bedacht.
Ja, leise, bedacht. Und ich habe immer gedacht, Mensch, der ist so ein bisschen wie bei Stirb langsam. Der rennt barfuß, blutbeschmiert durch die Gegend und redet wie so ein Maschinengewehr.
Er stirbt nicht nur langsam, er spricht auch langsam.
Also, alles ist langsam gewesen, genau so. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und ich bin damals nach München geflogen und dachte, okay, also mein Anspruch ist dann ja auch immer, ich bringe eine super Geschichte auch mit nach Hause. Und ich merkte schon während dieses Interviews, da passiert gar nichts. Also da war über die anfänglichen Floskeln, die dann mega langsam und eher langweilig auch beantwortet wurden, war da nichts. So, und dann war ich dann auch relativ verzweifelt und habe ihm dann gesagt, also Mr. Willis, das geht so nicht. Wir haben jetzt hier 6 Minuten. Ich kann Ihnen jetzt hier keine wesentliche Frage stellen. Der hat, glaube ich, wirklich gemerkt, wie verzweifelt ich da war. Und dann musste er ein bisschen lachen und hat gesagt, ja, er wüsste das, dass er so langsam spricht. Und er würde mir die doppelte Zeit nochmal geben. Das Management guckt schon so ein bisschen irritiert, aber dann hatte ich tatsächlich dann abermals 6 Minuten und konnte dann eben diese 6 Minuten dann nochmal nutzen, um ihm andere Fragen zu stellen. Und dann haben wir aber auch auch da wieder die Geschichte daraus gemacht, dass der auch nicht der Allerschnellste ist beim Sprechen.
Aber das finde ich jetzt natürlich von Journalist zu Journalistin sehr spannend, wie du in solchen Stresssituationen dann umgehst, weil da rutscht einem ja schon so ein bisschen das Herz in die Hose. Ja. Teilweise fliegt man ja um die halbe Welt, ja, hat dann irgendwie nur ein paar Minuten und ja, dann klappt das alles nicht. Und ja, man muss ja funktionieren und man darf jetzt nicht irgendwie hyperventilieren. Mhm. Wie sind denn da so deine inneren Rezepte gewesen, das einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja, es ist halt jetzt so, ich kann nur hoffen, es wird noch ein Happy End geben und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber was geht da so in dir vor? Wenn
naja, ich sag mal, man wird natürlich mit den Jahren auch ein bisschen gelassener. Ne? Und, ja, und ich klar, meine, zu vielen Dingen kann man dann einfach auch nichts. Also ich meine, so wie, wenn du nicht weißt, wie langsam oder wie schnell jemand spricht, dann ist das so, ja. Aber man muss dann trotzdem das Vertrauen in sich selber auch haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach zur Geschichte und dann geht es. Und wie gesagt, am Ende kann man ja dann auch über manche Sachen lachen. Aber es geht mir genau wie dir. Man sitzt dann immer noch in diesen Situationen und man denkt, ach du meine Güte, ich fange jetzt total an zu schwitzen. Das gibt es doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Also das Gehirn rattert, weil man muss auf den Punkt funktionieren. Weil wenn du dieses...
Ganz genau.
Das können sich ja viele auch gar nicht vorstellen. Eben, dass diese Interviews mit Hollywoodstars sind ja teilweise auf die Sekunde berechnet. Und die gehen auch rein. Also die gehen ja rein.
Teilweise auch weniger, liebe Frauke. Ja. Das finde ich auch immer so lustig, wenn du irgendwie eine halbe Stunde zugesagt bekommst und dann kommt nach 18 Minuten die Publizistin rein. Last question, please. Und du denkst so, Moment mal, ne? Weil man sich natürlich auch die pikanteren Fragen immer erstmal nach dem Warm-up aufbewahrt. Mhm. Man kann ja nicht gleich so bam in your face. Und da sind mir auch schon Sachen passiert, Wahnsinn.
Ja, das ist dann ein bisschen gemein, aber auch daran muss man, es ist das Business, aber am Ende ist es ja gerade auch so mit Hollywood, es hat ja alles auch so einen großen Namen, aber was wollen die Leute in Hollywood? Sie wollen natürlich auch meist irgendetwas verkaufen, weil nur aus Lust und ja, aus Spaß
aus Langeweile
sitzt sich keiner hin und gibt dir ein Interview. Ne?
Genau. Würdest du denn sagen, mit deiner wirklich langjährigen Erfahrung, dass es dir leichter gefallen ist, Männer ja auch Geheimnisse zu entlocken oder kannst du es nicht pauschalisieren? Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei Frauen manchmal schwieriger ist, weil da manchmal auch so eine Konkurrenz ist. Dann guckt der Star, was hat die an? Hat die vielleicht einen besseren Hair-Look als ich? Hast du da so eine Grunderfahrung gesammelt, dass es doch mit Männern schneller und leichter geht? Oder kann man das nicht so sagen?
Ich habe das nie so erlebt, aber vielleicht auch, weil ich diese Geschlechterkarte irgendwie auch nie ausgespielt habe. Also mich haben früher auch immer Leute gefragt, ja, aber hast du auch mal im Interview mit Männern und wie viel ist da Flirt und so, aber
so ja, flirty, ne?
Das kann man sein, aber nicht aus dem Grunde, weil man jetzt irgendwie flirten möchte, sondern weil man das Gespräch auf eine solche Ebene bringen möchte. Darum geht es ja oft. Ne? Und insofern, nein, ich kann das eigentlich nicht sagen. Es war für mich nie das Primäre. Früher habe ich auch immer Leute gefragt, sag mal, da lernt man doch bestimmt die tollsten Männer kennen. Aber das war ja nie meine Absicht. Ich wollte ein gutes Interview mit nach Hause bringen. Und insofern
auch lustig.
Ja, ist wirklich so, ja. Und insofern, das war immer mein Anspruch und ist es auch heute noch. Und insofern habe ich mich ja nie in das Interview gesetzt, wie das Weibchen, das jetzt irgendwie einen Mann umgurrt und sagt, ach, dem entlocke ich jetzt mal Geheimnisse. Ja, also ich meine, wenn die Leute, die man interviewt, wenn die länger im Business sind, dann entlockt man denen wahrscheinlich sowieso nicht die größten Geheimnisse. Wie soll das gehen? Also dann führt man ein Gespräch, das irgendwie im besten Fall amüsant ist.
Unterhaltsam ist, ne? Genau, amüsant. Ja, genau.
Aber wie gesagt, und ich habe auch ehrlich gesagt, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen mich irgendwie als Konkurrenz waren. Nehmt es kein schlechtes Zeichen, sei, oh, die ist doch keine Konkurrenz. So kann es auch sein. Aber das wäre mir egal, weil, wie gesagt, ich bin immer mit einem anderen Anspruch an ein Interview und an ein Gespräch gegangen.
Zwei Fragen noch zu diesem natürlich sehr spannenden Komplex, der mich ja auch besonders interessiert. Liebe Frauke, was war für dich der bislang größte Zirkus im Vorfeld? Weil auch das kann man ja an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen sagen. Es ist manchmal spannender, was im Vorfeld für ein Bohai gemacht wird von den Managements, von den Agenten, von irgendwelchen PR-Firmen. Alle schnattern sie rum und geben einem noch Instruktionen und du musst teilweise dann stundenlang warten in irgendeinem Flur und dann verspätet sich der Prominente. Was war für dich so der unvergesslichste, größte Zirkus, den du erlebt hast im Vorfeld eines Gesprächs?
Da muss ich wirklich immer denken an, also klar, es gibt immer die Anforderungskataloge, ja, und das hat natürlich, das war vor vielen Jahren, fand ich es auch meist eigentlich sogar noch doller. Also da mussten dann vielleicht wirklich die weißen Lilien irgendwo stehen beim Interview und das Licht musste natürlich mit einer Lichtschale von unten kommen und noch ein Ring Licht vor der Kamera und alle möglichen Anforderungen, ja, das gibt es und das kennt man so, aber das betrifft tatsächlich dann gar nicht unbedingt uns immer so im Interview. Also insofern das Lustigste, was ich dahingehend mal erlebt habe, war eigentlich ein Interview mit Mariah Carey, aber auch die natürlich eine Frau, die ja dieses ganze Diven-Ding so wahnsinnig zelebriert, ja.
Total, deswegen und, muss ich lachen, ja, aber Mariah ist ja auch sehr legendär, ne?
Genau.
Mit ihren ganzen.
Genau, und die hatte ich vor Jahren, mal in einem Interview am Rande der Echo-Verleihung und dann hatten wir von Exklusiv so eine, na, ich sag mal, wie so eine kleine Bühne aufgebaut. Und also diese Bühne, die betrat man über eine Stufe, ja, also ich sag mal, es war zwei Stufen und du warst auf dieser kleinen Mini-Bühne und ja, dann kam die auch und wurde gebracht und von links und rechts hielt die einer und die hatte immer so ein enges Kleid, was sie eingenäht wurde, dass die dann auch so die Sanduhrfigur dann auch betonen sollte. Und dann stand die da und das Interview sollte losgehen und dann sagte die, sorry, I don't do steps. Also,
legendärer Satz.
Ich nicht über diese beiden Stufen, also keine Stufen für Mariah Carey, die blieb nur ebenerdig. So, und dann haben wir gesagt, tja, was machen wir denn da? Und also ich weiß, dass ich dann, also da stand ich dann auch, die war ja nicht der einzige Gast. Also da hatten wir natürlich, es war die Echo-Verleihen, da waren natürlich viele Prominente, die wir da interviewt haben. Und die alle kamen natürlich die zwei Stufen hoch, aber nicht Mrs. Carey. Und du, was haben wir gemacht? Ich glaube, ich habe mich dann irgendwie, sie ist da, glaube ich, stehen geblieben. Hatte ihr dann angeboten, ich komme runter, wir machen das Interview da. Da wäre es natürlich im Dunkel gewesen, wäre für das Licht. Aber das ist ja das, was sie immer hassen, wenn das Licht nichts ist. Und ich meine, dann sind ihre zwei Bodyguards gekommen und haben sie hochgetragen. Und dann hat der eine ihr so rechts unter die Achsel gefasst und der andere hat ihr links drüber gegriffen. Und dann wurde die wie so eine Holzpuppe nach oben getragen. Aber am Ende stand sie da und das ist das Wichtigste.
Wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, liebe Frauke, dass du selbst eine Prominente geworden bist? Weil das ist ja nun mal Fakt und da bist du ja nicht von heute auf morgen so reingerutscht. Das ist eine Sache, die du dir erarbeitet hast und das ist ja ein fließender Prozess gewesen. Aber gab es da irgendwie mal so einen Moment, wo es dann auch bei dir geklickt hatte und du merkst, ja, Moment, es ist nicht nur meine journalistische Arbeit, sondern ich selbst bin jetzt auch eine Prominente geworden.
Ja, zunächst einmal finde ich dieser Satz, den du eben gesagt hast, der ist ganz wichtig, dass man sich etwas erarbeitet. Ich habe mir etwas erarbeitet und ich bin nicht dazu gekommen, weil irgendjemand gesagt hat, du bist das jetzt, ja, sondern es ist etwas, dass sich das über Jahre gewachsen ist, das tut grundsätzlich erstmal gut. Also mir tun eher die Menschen leid, bei denen eine Prominenz irgendwie über Nacht geschieht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist nicht besonders gesund, sage ich jetzt mal.
Gesund, klar, das verdirbt den Charakter auf ganz schlimme Weise, glaube ich, bei den meisten, die nicht mental so eine Stärke haben.
Ja, also genau, vielleicht ist es auch noch nicht, das ist das eine, der Charakter, aber ich glaube, es ist auch nicht gesund, also weil es ist immer besser, auf etwas aufzubauen, dass man eben auch, ja, man schafft sich eine Grundlage und dann baut man auf dieser Grundlage auf. Und insofern glaube ich eben auch heute, mich erschüttern da viele Sachen einfach auch nicht mehr. Und es war eben auch nie, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, es war auch nie mein Ziel, ich möchte jetzt prominent werden, sondern ich habe eine Sendung gemacht. Die Sendung hat mir großen Spaß gemacht und darüber bin ich dann irgendwie auch zu einem bekannten Gesicht geworden und ich konnte mich daran gewöhnen und insofern gehöre ich auch zum Beispiel nicht zu den Menschen, die sagen, oh, das ist aber anstrengend. Das gibt's ja auch, ne? Die Leute, die sagen, oh, das ist ja furchtbar. Ich kann nicht sagen, dass das furchtbar ist, weil ich muss jetzt auch mal sagen, dass ich in der Regel von Menschen wirklich sehr, sehr, sehr nett auch betrachtet und angesprochen werde. Es gibt da eigentlich gar keine unschönen Erfahrungen und insofern macht mir das heute viel Freude, auch dass Leute nett auf mich zukommen und ja, das ist für mich nichts Anstrengendes und ich sage auch immer, wenn das anstrengend wäre, dann könnte man das ja auch ganz schnell auch beenden, also dann würde man jetzt sagen, ich steige jetzt aus diesem Business, weil nach einem Jahr erkennt ich keine Sau mehr, aber wie gesagt, ich hatte die Zeit und habe mir das aufgebaut und ich betrachte eher meinen Beruf und diese Sendung als etwas sehr Schönes und etwas sehr Warmes für mich und nicht eben diese Prominenz und angesprochen werden. Und das ist so zu Beginn der Castingshow hab ich immer erlebt, dass so ganz viele Kinder, wenn du die nach dem Berufswunsch gefragt hast, haben die immer gesagt, ich möchte prominent werden. Also das ist natürlich ganz gefährlich, sowas. Ne?
Das ist wirklich so, absolut. Nun hast du bei RTL im vergangenen Jahr einen weiteren Karrieresprung gemacht. Du bist Leiterin vom VIP-Ressort des Senders. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Arbeit. Also du hast nicht weniger zu tun. Wie ist denn deine erste Bilanz nach den, ja, ich glaube, das sind jetzt rund 10 Monate, dass du diese Position innehältst und ja auch dein anderes Business weiter betreibst? Du bist weiterhin Moderatorin bei deiner Show. Wie ist das? Also wie ist da deine erste Zwischenbilanz?
Ja, das ist ein Spagat und der ist auch nicht immer leicht hinzukriegen. Aber mir macht beides Spaß und mir macht es eben nach wie vor Spaß, diese Sendung zu präsentieren. Das ist aber tatsächlich immer nur jeden Tag so dieses Sahnehäubchen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, also während wir hier sprechen, arbeiten die Kollegen natürlich schon längst an der heutigen Sendung und an der sonntäglichen Sendung. Ich sitze in Teilen natürlich mit in diesen Konferenzen, aber muss da auch im Moment vieles abgeben und treffe aber eben dann zum Teil eben übergeordnete Entscheidungen, nicht nur für Exklusiv, sondern für die anderen Formate, für die Online-Plattform. Und das Ganze ist natürlich dadurch auch etwas größer geworden für mich und dadurch auch schön und mit mehr Verantwortung. Aber es ist ein Spagat, der geht nur, wenn du wirklich ein Team um dich rum hast, das sehr fit ist, dem du vertrauen kannst. Und ich weiß aber auch, dass es eine tolle Herausforderung ist, eben für größer zu denken und für viele eben auch mitzudenken. Ja, und wir sind eben mittlerweile in der Lage, auch Prominenten nochmal ganz andere Offerten zu bieten, also dass wir sagen, Mensch, gib doch uns dieses tolle Interview. Wir haben eben schon über John Collins gesprochen, da war es so. John Collins wollte ein großes Interview geben und dann habe ich mich bemüht für uns, also für die RTL-Gruppe und dann hat sie dazu eben auch Ja gesagt und das fand ich ganz toll, weil ich gesagt habe, weißt du was, ich schreibe aber da auch noch einen tollen Artikel für die Gala und sowas macht halt wahnsinnig viel Spaß, dass es eben nicht nur im RTL ist, sondern es ist RTL.de, es ist VIP.de, es ist die Gala, es ist exklusiv Weekend und das macht unheimlich Freude.
Nun bist du dem Sender RTL wie auch deine Kollegin Nazan Eckes oder Ulrike von der Grüben sehr, sehr lange treu. Würdest du irgendwie das beschreiben können, zusammenfassen können, wie das kommt, dass diese Treue da ist? Weil dann ist es ja ganz klar, du hast sicherlich auch zwischendurch mal darüber nachgedacht, jeder möchte sich ja auch vielleicht mal verführen lassen von tollen Angeboten von anderen Sendern. Das ist aber nie dazu gekommen. Wir haben jetzt mal als Beispiel bei den Tagesthemen ist gerade eine große Fluktuation, also Linda Zervakis wechselt ihren Arbeitgeber. Du bist RTL seit so vielen Jahren treu. Warum ist das so?
Ja, weil meine Herausforderungen tatsächlich bei RTL da waren und weil ich die Mediengruppe RTL als dafür absolut wertschätze, dass sie jedem, der will und der Biss hat und der sagt, ich habe Bock da drauf, auch Möglichkeiten bietet, dem einen vielleicht etwas mehr und dem anderen weniger. Aber ich kann sagen, von Beginn an, und ich habe da als ganz junge Redakteurin, als Reporterin bei Explosiv angefangen, also bei dem Format, das ja jetzt vor uns läuft, aber ich war damals schon fleißig, ich habe viel getan und das ist immer gewertschätzt worden und das ist auch heute noch so. Und natürlich habe ich Angebote bekommen, auch von anderen Sendern und von anderen Medienhäusern, aber eigentlich hat es mich nie so überzeugt und ich bin grundsätzlich eine sehr treue Person. Das weiß auch mein Freundeskreis, auch meine Familie. Ich bin auch gern treu. Ich glaube, das lohnt sich auch übrigens, treu zu sein. Das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist. Und das gilt eben bei mir auch für meinen Arbeitgeber, weil mein Arbeitgeber mich eben auch nicht enttäuscht hat. Also ich arbeite bei einem sehr modernen Medienhaus. Ich konnte 2 Kinder bekommen und habe immer meine Freiheiten gehabt. Ich weiß noch, ich bin damals, als ich so klein war, bin ich irgendwie 3-mal am Tag nach Hause gefahren und konnte meine Kinder stillen. Das ging alles. Das war schon auch da. Ich habe ganz tolle Zeiten erlebt. Ich hatte mal irgendwann eine Woche, da war meine Tochter sehr krank, die war im Krankenhaus. Da ist mein Chef auf mich zugekommen und hat gesagt, Frauke, du hast ab sofort, kannst du dir frei nehmen und du kannst bei deiner Tochter im Krankenhaus sein. Also alles ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Und natürlich auch, was das Inhaltliche angeht. Also ich habe, wie gesagt, immer wieder neue Herausforderungen. Es kommen auch wieder, ich weiß es, auch noch mehr dazu. Guck mal, ich durfte im Anfang des Jahres durfte ich Angela Merkel interviewen. Wer hätte das gedacht, dass das jemals eine Boulevardjournalistin machen darf? Ich darf Begleitstunden moderieren zum Bachelor. Ich mache die Sendung nach Let's Dance. Also neben meiner Hauptaufgabe, nämlich die Sendung exklusiv mitzugestalten und zu präsentieren und exklusiv Weekend am Sonntag, habe ich eben auch noch jede Menge, was dazu kommt. Ich habe jetzt im Herbst auch noch, ist noch nicht ganz spruchreif, aber kommt auch wieder eine Sendung dazu. Und insofern habe ich ja eher das Gefühl, es wird immer noch mehr als wenig. Und im Gegensatz zu manch anderem denke ich, ich habe vielleicht eben auch mein Gebiet gefunden. Das ist meine Kernkompetenz, die ich mir über Jahre erarbeitet habe. Also ich sag mal, wenn ich jetzt noch auf den tollkühnen Gedanken käme, zum Beispiel Sportmoderatorin zu werden, das wäre Quatsch, ja, oder was ganz anderes zu machen. Also ich habe ja meinen Namen, verbindet man ja eben auch mit meinem Genre und dieses Genre kann ich natürlich perfekt in dieser Mediengruppe ausleben.
Absolut. Und ja, wobei ich finde es ja auch spannend, wenn man nach vielen Jahren nochmal kompletten Sprung ins kalte Wasser macht, aber du hast völlig recht.
Ja, ich springe andauernd.
Aber in dem Metier, also es ist ja trotzdem Entertainment-Bereich, weil du jetzt gerade das Thema Sportjournalismus angesprochen hast, weil man, es sind ja Dinge, die man einfach auch perfekt kann, weil man das seit vielen Jahren eben auch macht. Also du bist eben auch eine sehr empathische Frau, du sprichst mit Menschen, das baut man sich ja auch auf über die Jahre und da wird man ja auch immer besser und deswegen ist es halt auch schwierig, dann das Genre zu wechseln, glaube
genau,
ich.
Genau, aber das war, ich ja, das war jetzt für mich auch nur so ein Beispiel, aber dieses kalte Wasser, das, ich muss sagen, das reizt mich auch immer wieder, aber dafür stehe ich zum Beispiel dann, jetzt während der Corona-Zeit natürlich auch ein bisschen weniger, aber dafür stehe ich dann auf einer Bühne und moderiere eine Veranstaltung in einem Bereich, ich sag jetzt mal Banken oder Versicherungen oder was es alles gibt, Gastronomie mache ich oft, ja, dann kommst du auch wieder in so ganz neue Felder und lernst andere Menschen kennen und du stehst auf der Bühne und musst dich mit Thematiken beschäftigen, mit denen du sonst nichts zu tun hast. Auch das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist dann eben auch wieder das kalte Wasser. Und manchmal stehe ich dann hinter der Bühne und die Veranstaltung geht los und ich denke so, oh, warum bist du denn eigentlich nicht zu Hause geblieben? Es wäre so schön auf deinem Sofa heute Abend vor dem Fernseher mit einer Tüte Chips in der Hand. Und dann denke ich, nee, eigentlich ist es genau richtig, das nicht zu tun, sondern diese Herausforderung anzunehmen, wieder ins kalte Wasser zu springen und danach das Gefühl zu haben, Mensch, das war jetzt aber doch auch wieder gut, was du da gemacht hast und das pusht.
Aber jetzt Stichwort ins kalte Wasser springen. Du bist in einer dir nicht ganz so bekannten Situation. Du bist aus deiner Komfortzone raus und das kann ja auch Stress bedeuten. Wobei ich das immer positiven Stress, ich sehe es als positiven Stress, denn wenn man den Job mit Freude und Herz macht, dann kann es keinen negativen Stress geben, zumindest nicht so oft. Vielleicht manchmal schon, aber in den seltensten Fällen. Was machst du in solchen Stresssituationen, um runterzukommen? Also hast du da eine Atemtechnik oder also wenn du merkst, oh, das ist mir jetzt gerade alles ein bisschen too much, ich muss meine Mitte finden, um auch irgendwie perfekt zu performen. Ja, Hast du da einen Tipp?
Das kenne ich auch und das kenne ich jetzt auch gerade nochmal so aus dieser ganzen Zeit der Pandemie, wo man, ich sitze jetzt ja auch hier, wir sprechen zusammen und mein Bildschirm flimmert und es kommen Termine rein, es kommen Mails und manchmal hat man wirklich das Gefühl, oh Gott, also dann drückt der Kopf und alles wird zu viel. Ja, ich kenne das auch. Ja. Ich habe da kein Rezept, nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Atemtechnik, ich mache auch kein Yoga, ich bin auch nicht so der Yoga-Typ. Ich versuche dann wirklich, wenn es manchmal nur so eine Minute ist, die Augen zu schließen, mir auf die, hier so auf den Knochen über dem Auge zu drücken und einfach mal sagen, okay, jetzt mach mal ganz kurz mal gar nichts und atme mal ganz tief ein und aus. Und, oder man stellt sich im Moment mal irgendwie vor die Haustür und macht dasselbe. Aber so den richtigen Trick kenne ich da noch nicht. Aber ich weiß natürlich, dass es sowas gibt. Am Ende müsste man sich da vielleicht viel eher mit beschäftigen. Meine älteste Freundin, die macht sowas tatsächlich beruflich, Atemtechniken, die coacht sowas. Und die sagt auch immer, ja, du musst gar nicht meckern, du kommst ja nicht zu meinen Kursen, weil du hast keine Zeit. Und damit hat sie auch recht. Also eigentlich müsste man genau sowas natürlich viel öfter machen. Das ist schon wahr.
Also ich kann dir jetzt einen Tipp geben, den ich mir also wirklich zu Herzen genommen habe. Das ist total simpel. Wenn du merkst, dir geht die Flatter, weil irgendwie zu viele Sachen auf einmal kommen und du merkst, ich muss jetzt irgendwie kurz mal runterkommen, um mich auch zu fokussieren. Wirklich tief einatmen, dann 1-2 Sekunden den Atem halten und ganz tief ausatmen. Mhm. Also so dieses ganz bewusste Atmen, das ist jetzt kein besonders daring und neuer Tipp, aber es bringt wahnsinnig viel. Dieses bewusste, tiefe Einatmen, dann halten und dann ausatmen. Das machst du 3-4 Mal. Du wirst dich wundern. Du bist auf einmal entspannter.
Also ich merke mir das mal.
Teste das mal. Ja, das ist eigentlich ganz simpel.
Ich bin da über Jahre und bin ich da immer in eine falsche Richtung gegangen, weil ich habe mich mal mit einer sehr erfolgreichen Opernsängerin über Atemtechniken unterhalten und hat die immer gesagt, man soll gar nicht so tief einatmen. Und das habe ich probiert und ist mir gar nicht gut gekommen.
Okay.
Nee, insofern werde ich jetzt eher dein.
Wobei, also ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber es ist ja auch so, jeder Mensch reagiert anders. Vielleicht ist es ja auch bei dir irgendwie total falsch, aber testen, einfach mal ausprobieren.
Das wollte ich dir sagen, bei dir funktioniert es und das ist ja das Wichtigste, dass jeder das für sich rausfindet. Ne?
Und wenn du mal wirklich zu Hause Quality Time hast, ich meine, du bist wirklich Karrierefrau, du hast eine Familie, ihr habt einen Hund, es gibt immer was zu tun. Mhm. Wie schaltest du denn am besten ab? Also was ist so deine Wohlfühl, Energieauftank-Oase. Also wann hast du die Möglichkeit, wirklich mal auch für dich zu sein oder einfach mal eine tolle Zeit für dich selbst zu genießen?
Naja,
ohne Alarm.
Ich versuche das natürlich schon irgendwie dann auch abends. Ich kann das wirklich auch gut vom Fernseher. Ich gucke, bin immer sehr interessiert an sämtlichen Talkshows und so, gucke mir das alles an. Das kann ich denn schon. Und bin das natürlich auch wir essen dann, wir versuchen abends zusammen zu essen und reden dann und besprechen den Tag. Also das kommt natürlich auch nicht nicht immer vor, aber wir versuchen das. Und das ist eigentlich dann auch das Schönste natürlich, so in der Familie das zu haben. Und ja, aber wie gesagt, es klappt nicht immer. Manchmal klappt es eben aber auch nicht wegen der Kinder, weil die haben natürlich dann auch schon das ein oder andere, was anliegt. Aber ganz grundsätzlich versuchen wir das in der Familie. Und die Samstage dann und einmal die Woche wirklich vielleicht miteinander essen gehen und so. Das geht jetzt ja hoffentlich auch alles erst wieder los. Und das ist natürlich...
Ja, toll. Gott sei Dank. Also ihr seid ja in NRW ein bisschen hinterher, aber jetzt ist, glaube ich, bei euch auch inzwischen alles geöffnet. Also ich habe einen guten Freund in Köln, der hat immer gesagt, Mensch, ihr habt es gut in Hamburg, da dürft ihr dies und das schon und irgendwie seid ihr ja besonders gebeutelt gewesen. Aber
ja,
ich glaub,
das stimmt.
Jetzt hat
aber
sich das alles entspannt.
Ja, ich bin jetzt gestern mal durch die Stadt gefahren hier und alles war offen. Es waren so viele Leute
unterwegs.
Und es natürlich freut mich natürlich vor allem auch für, wir sind ja so die Generation in der Mitte, aber es freut mich zum einen für die Eltern, die natürlich auch, die haben natürlich jetzt auch keine Lust mehr, weil sie wissen, die Lebenszeit ist begrenzt und für die Kinder war es jetzt auch schon eine anstrengende Zeit, weil die einfach nichts machen konnten. Ne?
Wann hast du dich zum ersten Mal so angenommen, wie du bist? Also mit allen Stärken, aber auch Schwächen. Und damit meine ich jetzt gar nichts im Beruf, sondern wir alle durchlaufen ja Metamorphosen. Wir sind in der Pubertät, wir entwickeln uns, wir akzeptieren uns, wir akzeptieren Dinge nicht. Seit wann ist es bei dir im Fluss? Seit wann magst du dich so, wie du bist?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war noch nie anders. Es gibt natürlich immer Dinge, die man an sich nicht mag, die man an sich nicht schön findet. Ich meine, das wäre jetzt Quatsch zu sagen, das habe ich nicht. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht angenommen hätte oder dass ich jemals in einem Konflikt mit mir selber war. Überhaupt nicht. Aber auch da muss ich sagen, das hat viel auch mit meinen Eltern zu tun, die mir immer das Gefühl gegeben haben, du bist toll, so wie du bist. Wir lieben dich sehr, so wie du bist. Das ist etwas ganz Wichtiges und etwas sehr Wertschätzendes.
Schön, das ist auch toll, wenn man das mitbekommt von den Eltern. Boah, da würde ich gerne noch mal zu deinem Papa kurz kommen. Ich habe gehört und gelesen, dass der immer noch arbeitet und das finde ich so inspirierend. Also der hat so viel Spaß an seiner Arbeit. Der ist über 80, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist.
Der ist 87,
oder?
Ja,
Wahnsinn. Aber ist das für dich auch so eine Art Motivation? Und glaubst du, ja, ich werde auch dann wahrscheinlich immer irgendwas machen, weil es mir so viel Freude macht? Oder das prägt einen ja auch, ne? Wenn also die Eltern so voller Lebenslust und Freude auch an der Arbeit sind und sich irgendwie gar nicht vorstellen können, einfach nur auf der Couch zu sitzen, immer nur die Zeit oder irgendwelche Zeitungen zu lesen und fernzuschauen oder durch die Welt zu reisen, sondern einfach was tun, worauf man Lust hat.
Ich glaube, das ist für meine Eltern ist das der absolute Jungbrunnen und ich glaube, es ist, vielleicht kann man sogar weitergehen, eigentlich der Grund, weshalb sie noch so am Leben sind, wie sie am Leben sind und auch am Leben teilhaben. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, nichts zu tun. Für mich war es auch noch nie eine Option zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück in irgendein Ferienhaus und mache nichts mehr, weil ich glaube, ich würde auch anfangen, mich gehen zu lassen. Also ich finde, nichts ist schöner, als irgendwie gebraucht zu werden und das ist ein ganz tolles Erleben auch da in diesem Generationenhaus, aus dem ich entstamme.
Darf ich nochmal fragen, deine Eltern haben eine Bäckerei, wie war das? Die haben ein Geschäft, eine Fleischerei.
Aber Fleischerei, so war es früher, mittlerweile ist mein Bruder hat das natürlich mit seiner Frau übernommen, aber wie gesagt, beide Eltern noch sehr aktiv auch. Mein Vater steht jeden Morgen um 5:30 auf und steht im Betrieb. Und das Ganze ist aber jetzt auch noch sehr, sehr modern und ausgeweitet.
Also
machen viel in dieser Öko-Richtung und machen viel Großhandel, beliefern viel so Öko-Supermärkte und also vor allem Spezialitäten, Lebensmittel, also so würde ich es jetzt mal umschreiben.
Dann muss ich jetzt leider, Frauke, bitte hasst mich nicht, aber nochmal das Thema, dein Spitzname Frikadellenfrauke.
Darauf hasse ich dich nicht, das gehört ja zu mir.
Ich weiß, es ist so lustig. Nein, also ich meine es jetzt auch mehr mit Augenzwinkern, aber magst du nochmal erzählen, warum du diesen Spitznamen früher hattest?
Frifra. Ja, das war, weil ich bin aufs Gymnasium gegangen in Wunstorf, also da, wo ich herkomme, in Niedersachsen. Und ich musste da morgens immer die frischen Frikadellen mitbringen für die Kantine. Wie heißt das nicht in der Schule? Wie heißt das da?
Mensa, sowas.
Und dann bin ich immer mit so einem Eimerchen. Ich fand das natürlich fürchterlich, aber meine Eltern, die waren natürlich immer also sehr praktisch veranlagt. Die haben gesagt, ich muss jetzt sagen, die Schule war jetzt, die war irgendwie nur ein paar hundert Meter von meinem Elternhaus entfernt, ist immer noch. Da hätte es sich jetzt gar nicht gelohnt, jetzt jemanden dahin zu schicken, also irgendeinen Lehrling oder irgendjemand, der Ware ausfährt. Also hat Frauke natürlich den Frikadelleneimer, und die wurden auch jeden Tag verkauft, ja, mit in die Cafeteria geschleppt. So, und dann habe ich die da abgegeben. Und ich muss jetzt sagen, also wenn man so morgens ich hatte noch immer nicht so richtig gefrühstückt, mit so einem Eimerchen da losschiebt, der nach Zwiebeln riecht. Also naja, und deshalb haben mir meine Mitschüler damals den Namen Frikadellenfrauke gegeben. Und abgekürzt war das dann Frifra.
Wunderbar.
Und deshalb ging Frifra dann in die Schule und brachte die Frikadellen mit. Also wie gesagt, es waren nicht die Sternstunden, und es war nicht das, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, also eine schönere Aufgabe hättet ihr mir jetzt nicht übertragen können. Aber so,
nützt nichts.
Es wurde auch gar nicht diskutiert. Es wurde gemacht.
Ich wollte gerade sagen. Punkt. Ja. Ja, Punkt. No. Das war noch eine, also irgendwie, ja, wobei, ich meine, du bist ja aufgewachsen in einer tollen Familie, und ich glaube, das war einfach dann auch selbstverständlich. Natürlich, das Aufbegehren gehört ja auch dazu, wenn man dann älter wird als Teenager und sagt, möchte ich nicht mehr und hier Buletten hin und her tragen, aber ich glaube, das hast du auch dann doch immer mit einem Lächeln gemacht und die Eltern.
Ich weiß nicht, ob ich gelächelt habe. Ich will es nicht beschweren, aber ich habe es gemacht, und ich habe irgendwie auch nicht widersprochen, und wie gesagt, gehört dazu. Und wer ein Geschäft hat, da gab es einfach gewisse Regeln, und das ging schon damit.
Genau, das meine ich auch.
Genau, wenn man in den Laden dann wurde jeder Kunde begrüßt, und man guckte dem auch in die Augen. Und ich habe mal irgendwann in den Laden gestellt und habe gegähnt. Da habe ich den größten Anschiss der Welt von meinem Vater bekommen, wie man sich denn in den Laden stellen könnte und gähnen kann. Also all solche Sachen, aber die haben mich eben auch geprägt, und es ist schon auch eine Disziplin, mit der ich da groß geworden bin, aber eine sehr, sehr herzliche und nette Disziplin.
Brauchst du feste Rituale am Tag oder auch im Leben? Also es muss jetzt nicht täglich sein, sondern so Dinge, die dir einfach wichtig sind, die du einbaust immer wieder mal. Gibt es da was?
Also ja, ich habe schon Rituale. Ich bin auch im Übrigen ein Strukturmensch. Ich brauche schon auch so eine Tagesstruktur. Ich bin jetzt überhaupt niemand, der so ins Leben hinein oder in den Tag hineinlädt. Also es geht damit los, dass ich morgens aufstehe und mache mir erstmal einen Kaffee. Das ist erstmal mein schönstes Ritual.
Oder? Ja, aber es ist ja auch so, ne, dass das für viele, wie ich meine, die anderen machen sich dann irgendwie einen Tee oder andere irgendwie trinken nur stilles Wasser, aber genau. Nee, du sagst, aber Struktur, ich meine, ich merke ja jetzt auch während des Interviews, du bist wirklich permanent on air und musst viele Sachen machen. Im Grunde bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, als den Tag zu strukturieren, weil du es sonst gar nicht schaffen würdest, dein ganzes Pensum.
Genau, es ist so, und ich auch da muss ich dir ehrlich sagen, ist so viel über die Jahre dazugekommen, dass ich auch froh bin, dass ich natürlich da auch Hilfe habe und meine Assistentin Corinna mir da auch viel abnimmt, und das geht gar nicht anders. Ich wüsste jetzt gar nicht, weil sonst verliere ich mich da auch, das muss ich auch sagen. Denn ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie alle Bälle immer in der Luft habe und die selber alle auffange. Also das klappt gar nicht. Ne?
Nee, das kann ich auch verstehen. Das ist dann ja, dann dreht man ja auch durch. Und dann hat man ja auch noch eine Familie und irgendwie nur ein Leben, ne? Und 24 Stunden, und man möchte ja auch mal ein bisschen zurückkommen. So ist es. Hast du klare Ziele im Leben? Also planst du ganz bewusst auch voraus? Und dann die Frage drauf, wo siehst du dich in 10 Jahren? Oder ist dir das viel zu weit in die Zukunft?
Ja, ich kann das nicht. Ich bewundere Menschen, die das können. Also ich hatte das schon in jungen Jahren. Da hatte ich im Freundeskreis so ein Pärchen, und die haben immer, die wussten genau, was sie in 3 Jahren machen, was sie in 5 Jahren machen. Die haben es auch so eingehalten. Ich hab das immer zutiefst bewundert. Ich weiß gar nicht, ob ich es möchte, aber ich habe es sehr, sehr bewundert. Ich konnte das noch nie. Ich kann dir auch nicht sagen, also ehrlich gesagt, ich weiß manchmal noch nicht mal, wo ich morgen bin. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch gerade die Anfrage einer exklusiven Geschichte, die ich drehen kann. Das wäre jetzt in Berlin gewesen. Und da muss ich ganz schnell überlegen, mache ich das, mache ich das nicht. Also ich kann dir eigentlich noch gar nicht genau sagen, was morgen ansteht. Jedenfalls kann ich dir nicht immer sagen. Und ich kann es auch nicht für in einem Jahr sagen und schon lange nicht für in 5 oder in 10 Jahren. Aber meine Ziele sind da eher gar nicht zeitliche Ziele, sondern meine Ziele sind natürlich jetzt, dass die Kinder eine gute Zeit haben, dass wir gemeinsam eine gute Zeit haben. Wir wissen auch noch nicht, was wir im Urlaub machen, aber irgendwas Tolles werden wir finden. Also das Ziel ist dann eher, dass wir alle in der Familie was Tolles machen, aber nicht, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, in das und das Land fahren, weißt du? Also das ist dann eher...
Ja, nee, aber das ist gut, dass du das sagst, weil natürlich hat man ja manchmal auch so Lebensträume. Nun bist du ja auch durch deinen Job im Grunde schon auf der ganzen Welt herumgekommen oder, weiß ich nicht, 60-70% bestimmt. Ja. Man hat ja mal so einen Traum, ich würde gerne nochmal nach Australien fahren, das habe ich bis heute nicht hinbekommen aus diversen Gründen, weil mich auch der lange Flug irgendwie abgeturnt hat. Sowas meine ich auch, dass man immer sagt, ja, und das machen haben wir dann irgendwie in 2 Jahren mal und dann merkt man aber, oh, das Leben überholt einen und dann ist der Alltag doch wieder dazwischen und das Leben verplant einen dann mehr, als man das eigentlich möchte. Geht dir das auch manchmal so?
Ist definitiv so. Da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Allerdings muss ich das bei mir einschränkend sagen, ich empfinde es nicht so, dass mich der Alltag überholt, weil mein Alltag bereitet mir so wahnsinnig viel Freude. Und deshalb ist es jetzt gar nicht so, dass ich da sitze und sage, oh nein, jetzt konnte ich wieder nicht nach Australien. Also tatsächlich war ich noch nie in Australien. Ich würde da auch gerne mal hin. Aber andererseits denke ich, gut, man kann da ja vielleicht auch noch mal irgendwann hin. Ja, also das Leben ist ja nun noch nicht zu Ende. Also ich lebe jedenfalls so, dass das Leben auch noch lange nicht zu Ende sein wird. Und darum geht es, glaube ich, dass man das tut. Ne?
Nur also das war auch ein bisschen der Hintergrund meiner Frage mit dem Plan, weil es gibt auch Menschen, die tatsächlich ihren Job sehr mögen, aber trotzdem auch davon träumen dann, ja, ich möchte jetzt nur noch 10 Jahre arbeiten, weil, ne, so sehr mir das Spaß macht, ich möchte nicht jetzt auch noch mit irgendwie 65, mit 75 diese Arbeit machen, sondern einfach nur, ja, reisen, vielleicht mich auch dann irgendwie karitativ engagieren, Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte, sich mit Kindern beschäftigen etc. Das war auch der Hintergrund meiner Frage, so mit diesem Plan, dass du vielleicht sagst, Mensch, also ich kann mir auch vorstellen, ich mache jetzt noch 20 Jahre RTL, aber dann möchte ich irgendwie doch nochmal irgendwie mit meinem Mann irgendwie ein Jahr erstmal Weltreise machen und dann was ganz anderes machen.
Ja,
sowas in der
nee, Art. Also das gibt es so tatsächlich in dem Umfang nicht, weil wie gesagt, all das, was wir gerne machen, machen wir. Also das ist etwas, auch mein Mann genau dasselbe. Wir arbeiten Gott sei Dank beide in Berufen, die einen unheimlich toll ausfüllen und trotz all dem haben wir Zeit für die Familie, mit der Familie und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ja, was unser Leben eben auch so lebenswert macht.
Wie groß und mächtig ist in deinen Augen die Macht des Unterbewusstseins? Manchmal ist man ganz erstaunt, wie man sich dann doch entscheidet, obwohl man im Kopf was anderes geplant hat, aber das Unterbewusstsein übertölpelt einen dann. Also wie siehst du das?
Ich glaube, da ist schon unheimlich viel dran. Es ist ja nicht nur ein Unterbewusstsein, es ist ja oft auch so ein Gefühl, das man hat und ein Instinkt.
Total. Ja, oder das Bauchgefühl. Ne?
Genau. Bauchgefühl ist ja nichts anderes als Erfahrung, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ein Bauchgefühl ist, wenn ich weiß, wie Dinge schon mal irgendwann passiert sind, dann ahne ich, wie sie jetzt passieren, wenn ich sie tue. Und insofern hat das natürlich auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Und insofern glaube ich, ist man schon, wenn man eben auch ein sensitiver Mensch ist, dann ist so ein Unterbewusstsein schon auch etwas sehr Schönes, wenn man sich eben auch darauf verlassen kann. Also ja, viele würden jetzt sagen, ich bin Kopfmensch oder Herzmensch. Also ich glaube, das ist immer so ein Punkt. Ne? Wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich irrational oder nach Gefühl? Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin auch ein unterbewusst Mensch, weil ich aber eben auch sehr an mich und auch an meine Entscheidungen glaube.
Ja, wobei, ich finde, bei so ganz wichtigen Entscheidungen, die man ja im Leben immer mal wieder fällen muss, da ist man ja auch unsicher und fragt dann auch seinen Inner Circle, seine engsten Freunde, seine Familie. Hast du denn da in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht, dass es dann vielleicht auch gut war, nicht nur auf dein Bauchgefühl und auf dein Unterbewusstsein zu hören, sondern auch vielleicht abzuwägen, wie so die Stimmung in deinem Umfeld ist? Oder ist das am Ende dann doch am wichtigsten, was du persönlich dann für richtig hältst?
Nein.
Wenn es um wichtige Entscheidungen geht.
Nein, also ich bin schon jemand, ich nehme auch gerne Ratschläge an und also ich spreche mich mit vielen Sachen, natürlich mit meinem Mann, aber auch mit guten Freunden und auch immer noch, Gott sei Dank, mit meinen Eltern. Also mein Vater, der ist eben auch oft ein sehr kluger, weiser Ratgeber. Ja, definitiv. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der so mit dem Kopf durch die Wand und so, ich entscheide alles alleine. Nein, das ist auf gar keinen Fall.
Hast du Marotten, liebe Frauke?
Marotten?
Ja, so Spleens, Angewohnheiten, wo man manchmal von sich selbst denkt, mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Ich bin bescheuert.
Ich spiele ganz gern so hier so Computerspiele und sowas. Das mache ich irgendwie.
So am Handy oder richtig an der Konsole? Nee. Weil es gibt ja auch schon so diese Apps.
Nein, das mache ich jetzt nicht. Aber so Handyspiele von Candy Crush bis Solitär.
Ja, oh, furchtbar. Man wird süchtig.
Hat was sehr süchtig machen, ist aber auch gleichzeitig ein spannendes, das muss ich sagen. Ach, und ansonsten habe ich Marotten, lass mich mal eben einmal ganz kurz hier durch mein geistiges Haus laufen. Nee, also ich meine, ich bringe meine Familie, glaube ich, immer so ein bisschen in die kriegen immer einen Anfall, wenn die reinkommen. Ich sage, habt ihr Hände gewaschen? Das frage ich irgendwie immer noch jeden Tag, aber ich finde es auch wichtig. Also das würden die jetzt wahrscheinlich irgendwie als Marotte bezeichnen.
Bist du ein Mensch, der gerne Dinge unter Kontrolle hat? Oder ist das so auch eine Waage, dass man sagt, ja, mal ist es wichtig, das alles zu kontrollieren. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, sich mitreißen zu lassen und ja, also mit dem mal, Flow
ja,
zu.
Ja, die Kunst ist, glaube ich, also ich habe gerne Kontrolle und ich weiß auch gerne, was um mich herum passiert. Aber ich finde die Kunst und auch das hat auch, glaube ich, etwas mit Erfahrung sammeln und auch älter werden zu tun, auch gerne Kontrolle abzugeben und Menschen zu vertrauen. Also ich sage jetzt mal gerade wieder auch so beruflich, wo ich gerade im Moment auch wieder so viele Bälle in der Luft habe und so viele Sendungen, die kommen und so, da muss man einfach dann auch sagen, okay, ich gebe das jetzt jemandem in die Hände und bitte mach das jetzt in meinem Sinne und ich muss ihm vertrauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Glaubst du an Schicksal und Vorhersehung? Also passiert im Leben nichts ohne Grund oder ist dir das zu esoterisch?
Ja, es ist zu esoterisch. Also es mag sein, dass man das für sich selber so betrachtet. Also da gibt es sicherlich auch für jeden, da bin ich mir sicher, es gibt für jeden so seine Geschichten, wo man denkt, ach guck mal, wie konnte das denn jetzt passieren? Also weiß nicht, es geht damit los bei so einer Kennenlerngeschichte mit meinem Mann, wo ich denke, wie kann das denn jetzt sein, dass ich den nach einem halben Jahr einfach wieder treffe und dann kommen wir da zusammen und ja, gut, vielleicht hat ja einer...
Guck mal.
Genau, vielleicht hat ja einer gedacht, die beiden gehören irgendwie zusammen und es passt.
Da hat das Universum dann doch geweiht.
Ja, aber ich bin nicht die Parkplatzsucherin übers Universum.
Finde ich super, den Satz. Sehr schön. Was ist für dich ganz persönlich die größte Herausforderung des Lebens? Also das Leben ist eine Reise, das Leben ist wunderschön, es ist spannend, es ist manchmal auch nervig, aber auf jeden Fall herausfordernd. Was ist für dich so die Herausforderung des Lebens?
Ja, ich glaube, dass die schönste Aufgabe und die man, in der man sich immer wieder stellen muss, ist immer wieder das Glück zu suchen und Zufriedenheit, dieses Zufriedenheitsgefühl zu erlangen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, man kann so viel Geld haben, wie man möchte, man kann so viel Reichtümer besitzen, das hat aber nichts mit Glück zu tun. Dieses Glück, dieses Gefühl, des Glücks und der Zufriedenheit, das ist nicht käuflich und das eint uns ja. Und ich glaube, so dieses morgens aufzuwachen und sich einmal umzugucken und zu sagen, ja, ich bin gesund und die Sonne scheint und jetzt gehen wir alle gemeinsam aus der Krise raus. Ich rede jetzt im Moment hier von unserem Umfeld, ja, also von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen Kollegen.
Von deinem Kosmos.
Von meinem Kosmos. Also es gilt natürlich jetzt nicht für Menschen, sage ich jetzt mal, die in einem Flüchtlingslager leben. Also ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ja?
Oder aber in den Favelas in Rio oder so, das ist ja ganz klar, aber das ist ja global gedacht.
Genau,
jetzt, ne?
Dass man aber eben dieses für sich selber eben dieses Gefühl hat, Mensch, guck dir das doch mal an, was man eben auch so hat, dass man das auch zu wertschätzen weiß. Und wie gesagt, du hast nach der Herausforderung gefragt. Ich glaube, so immer wieder sich den Tag nochmal anzugucken und zu sagen, eigentlich ist doch alles eigentlich auch ganz schön, ja. Also, wie gesagt, weil man auch weiß, es muss nicht immer so bleiben, aber es ist doch eigentlich alles ganz schön, so wie es ist, und das auch zu spüren. Und dann läuft das Leben auch nicht so an einem vorbei. Ne?
Finde ich ganz, ganz wichtig und spannend, weil da muss man sich ja leider manchmal zu zwingen, gerade wir in unserer ersten Welt, die wir ja unglaublich privilegiert leben und wirklich so viele Dinge täglich haben, für die uns Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen auf diesem Planeten ja beneiden und wir das einfach für selbstverständlich nehmen. Und das finde ich halt gut, was du auch sagst, hey Leute, seid euch morgens mal beim Aufstehen bewusst, wie gut es euch geht. Ne? Und das, also natürlich auch hier in Deutschland muss man ja immer einordnen. Natürlich gibt es auch hier viele Menschen, denen es alles andere als gut geht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich rede jetzt von den Menschen wie du und ich, denen es wirklich super gut geht. Und auch wir haben ja manchmal mal so wahrscheinlich so Stimmung, wo wir sagen, oh, nervig, aber eigentlich ist es nicht der Rede wert.
Ja, genau. Ja, und wie gesagt, das sieht man ja auch in unserem wieder in diesem Kosmos, aus dem wir unsere Themen oft holen. Das sind Leute, denen es vermeintlich super geht, die vermeintlich alles haben, aber die eben dann vielleicht manchmal doch nicht das Glück spüren. Und wie gesagt, das, glaube ich, ist wirklich eine Herausforderung für viele, etwas als schön zu betrachten. Und ja, das ist eben für viele auch nicht ganz einfach.
Wir lächeln und lachen in meinem Empfinden viel zu wenig. Also wahrscheinlich geht es dir auch so, dass man sieht, Kinder lachen so oft am Tag und wir Erwachsenen sollten das eigentlich viel häufiger tun. Hast du einen Tipp, wie man vielleicht auch einfach im Alltag sich auch konditionieren kann, mal mehr sich zu freuen und auch zu lächeln? Es gibt ja diesen Tipp, man soll einfach die Mundwinkel nach oben ziehen, weil man dann irgendwie das Gehirn überlistet. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gelesen hast, dass es einem gute Laune macht, wenn man das immer wiederholt. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen, weil ich glaube, entweder bist du wirklich erfreut und findest was schön, lächelst, weil du was toll findest. Wenn du dich da übertölpest, dann kann das nicht funktionieren. Aber hast du da vielleicht auch einen Tipp für mich, für uns, wie man mehr Freude hat im Alltag und auch viel mehr lächelt.
Also meine Freundin, meine Älteste, die ich eben schon mal angesprochen habe, die sich so sehr mit Entspannungstechniken, Yoga, traditioneller chinesischer Medizin beschäftigt, die hat früher mal zu mir gesagt, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, in unseren Alltagen die schönen Dinge zu sehen. Und die sagte mal, wenn man der einfachste Trick ist, an einem Weg lang zu gehen und zu suchen, wo ist denn da jetzt, ich sage jetzt mal, das Gänseblümchen, ja, und sich daran zu erfreuen. Und das klingt jetzt vielleicht alles auch ein bisschen banal, ja, und vielleicht gibt es eben für den einen oder anderen, dem es schlecht geht, auch nicht die Freude am Gänseblümchen. Aber es geht uns ja tatsächlich so, dass wir manchmal schöne Sachen sehen und sie aber übersehen. Und für mich war irgendwann mal so ein Moment, da habe ich gedacht, ja, vielleicht gewöhnt sich eben das Auge auch an schöne Sachen. Wir haben gute Freunde, die haben über 3 oder 4 Jahre die Welt bereist mit einem Segelboot und sind, weiß ich nicht, monatelang in der Karibik gewesen und waren wirklich an den schönsten Fleckchen und sind dann irgendwann hier zurückgekommen, um den Geburtstag einer Oma mitzufeiern und haben den Computer hier aufgeklappt und wir haben uns diese Bilder angeguckt und wir waren wirklich sprachlos, so schön war das. Und meine Kinder damals noch ein bisschen kleiner sagten, nein, wie toll, da wollen wir auch hin und wie ist das nicht schön. Und dann haben diese beiden, dieses Pärchen gesagt, also total verrückt, wir sehen das gar nicht mehr, weil für uns ist das immer nur noch irgendwie blaues Wasser und Sandstrand und, ja, und die Sonne. Irgendwie gewöhnt man sich da dran. Und das war fast so ein bisschen schockierend, weil wenn wir solche Bilder sehen, das weckt ja so eine Sehnsucht in uns, ja.
Ja, total. Also da fällt mir gerade ein Lied von Annette Lusian an, das zweite, erste Mal, ist ein relativ neuer Song. Der bringt es auf den Punkt, dass wir uns auch an diese Wunder der Natur gewöhnen. Also wenn man Wunder wiederholt sieht, wie eben deine Bekannten, dann ist das einfach was Normales. Und das ist einfach, wenn man Kind ist, dann ist ja alles ein Wunder, ne? Wenn man barfuß im Sand läuft, etc. pp. Also das finde ich ein ganz schönes Bild, was du da sagst. Liebe Frauke.
Ja, im wahren Leben ja auch. Ne? Ich meine, um uns total herum sind eben im Moment, weiß ich nicht, es sprießen alle Blumen, alle Bäume schlagen aus.
Ja, die schönste, und es wird immer heller. Also es bleibt länger hell.
Und sieht man das alles noch? Ne? Das muss man sich immer mal fragen. Ist das alles noch so, dass wir das alle so sehen? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ja, wenn man einmal so ein bisschen bewusster durch die Welt geht und sagt, Mensch, guck mal. Aber das, was du eben gesagt hast, mit dem Mundwinkel nach oben ziehen, ich weiß nicht, ob es wirkt, aber es ist auch was dran, weil ich sage das immer unseren Kollegen, die vertonen, die Beiträge vertonen. Wenn man sich in eine Tonkabine setzt mit einem Kopfhörer auf dem Kopf und man spricht das Ganze, so wie ich das jetzt gerade spreche, mit einem Lächeln im Gesicht, dann klingt das anders, als wenn ich es dir so erzähle, weißt du? Und da ist schon was dran. Also ich vielleicht erscheint es dem einen oder anderen ein bisschen affig, wenn er sich vor den Spiegel stellt und lacht und dann so versucht, durch den Tag zu gehen, aber
das vielleicht bringt es, man muss das probieren. Ne?
Ja,
also es gibt da.
Und es ist doch einfach so. Ich meine, wie oft erleben wir Stresssituationen und Menschen sind dann auch so stressig oder sind brummelig und man denkt sich, warum sind sie jetzt brummelig? Weil das Leben wird doch jetzt nicht schöner, indem sie einen anbrummeln, sondern die Arbeit muss doch sowieso gemacht werden und dann kann man dabei doch vielleicht auch gute Laune haben.
Das ist das Beste, wenn man irgendwie seine Arbeit liebt und dabei gute Laune hat und dann fließt alles. Mit welchem Lebenskredo bist du in deinem Leben immer wieder gut gefahren? Also was ist so ein Leitspruch, der für dich passt?
Mein Opa hat mir in mein Poesiealbum geschrieben, ohne Fleiß kein Preis. Und das ist so, da ist was dran. Also es fällt einem nichts zu. Oder ich sag mal so, es gibt Menschen, denen fällt etwas zu, aber das Zufallen alleine ist es ja nicht. Man muss das ja festhalten. Und ja, das Thema Glück hatten wir schon. Das Glück kann man auch nicht einfach so festhalten. Das geht nicht. Und man muss eben auch, wenn man etwas macht, wofür man gearbeitet hat, wofür man Erfolg hat, da muss man weiterhin dran arbeiten. Und das ist Fleiß. Und Fleiß ist einfach wichtig.
Total. Es ist natürlich eine preußische Einstellung, aber ich finde das super. Ich mag das gerne. Ich finde, es sollte viel mehr preußische Einstellungen geben. Natürlich gibt auch negative preußische Tugenden, aber die finde ich gut.
Finde ich auch.
Letzte Frage. Du hast zwar schon was dazu gesagt, aber ich würde es gerne nochmal ganz zuspitzen. Was ist für dich einer der wichtigsten Schlüssel für ein glückliches und zufriedenes Leben?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus dem sich recken nach Dingen, die man erreichen möchte, was auch wichtig ist. Aber wenn man dann eben auch Dinge erreicht hat, auch mit denen dann zufrieden zu sein. Trotzdem streben nach Höherem, das finde ich immer gut, aber eben nicht unglücklich sein, weil andere mehr haben. Also das bringt nichts. Und insofern ist das etwas, finde ich, das man auch Kindern gut weitergeben kann. Sei zufrieden mit dem, was du hast, was wir haben, aber reck dich eben auch, weil du willst etwas erreichen. Und auch dieser Weg des Erreichens, der macht glücklich, der kann glücklich machen.
Sehr schönes Schlusswort, liebe Frauke. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für die vielen Projekte. Du hast es ja schon so ein bisschen angeteased. Wir werden viel von dir weiter hören. Neue Sendungen, Shows. Wobei Show, dass du eine Show moderierst, ist nicht Thema. Oder kannst du da noch nichts zu sagen? Also da so richtig so eine eigene Show mal.
Ach, ich war, also ich habe ja jeden Abend meine Show. Also
ja,
Show
ich wollt, ist ja, ja klar, aber du ja, weißt, ne, so eine Game Show ja oder keine Ahnung.
Nee, also Game Show ist jetzt auch nicht so meins, aber beim Show, es gibt ja noch nicht mehr das Showpublikum. Insofern mache ich jeden Abend meine Sendung und bin damit auch sehr, 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 sehr happy.
Wunderbar. Also vielen lieben Dank, liebe Frauke, und bis hoffentlich ganz bald dann wieder im echten Leben.
Das hoffe ich auch. Hat toll. Großen Spaß gemacht. Alles, bis bald.
Bis, ja, jo, alles tschüss, Liebe tschüss. Dir. Danke dir.
Das war die Alexander Nebe Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat, und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.